Fred und seine Frau Isolde fahren miteinander auf der Autobahn. Sie auf dem Fahrersitz, er auf dem Beifahrersitz. Als sie zu ihm meint, oh du Fred, könntest du mir bitte den Sitz vorstellen? Woraufhin er zu ihr rüberguckt, nochmal kurz überlegt, wieder zu ihr rüberguckt und meint, okay, Isolde, das ist der Sitz. Sitz, das ist Isolde. Das heutige Bibelwort erzählt uns auch die Geschichte von einer Vorstellung. Und die ist so bekannt, dass die Kinder im Kindergarten oder im Kindergottesdienst, zumindest einige von ihnen, sofort beim ersten Satz rufen, kenne ich schon. Und einem bei dieser Vorstellungsgeschichte das Gefühl beschleicht, die Vorstellung ist so sinnvoll wie die Vorstellung eines Sitzes. Aber dem ist nicht so. Die Vorstellung, die wir heute bekommen, die hat's in sich. Ich lese uns die Erzählung von der Hochzeit zu Kana aus Johannes 2, die Verse 1 bis 11 unter der Überschrift eine himmlische Feier oder was für eine Vorstellung. Und am dritten Tag war eine Hochzeit zu Kana in Galiläa und die Mutter Jesu war da. Jesus aber und seine Jünger waren auch zur Hochzeit geladen. Und als der Wein ausging, spricht die Mutter Jesu zu ihm, sie haben keinen Wein mehr. Jesus spricht zu ihr, was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern, was er euch sagt, das tut. Es standen aber dort 6 steinerne Wasserkrüge für die Reinigung nach jüdischer Sitte und in jeden gingen 2 oder 3 Maße. Jesus spricht zu ihnen, füllt die Wasserkrüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis oben an und er spricht zu ihnen, schöpft nun und bringt's dem Speisemeister. Und sie brachten's ihm. Als aber der Speisemeister den Wein kostete, der Wasser gewesen war und nicht wusste, wo er kam, die Diener aber wussten's, die das Wasser geschöpft hatten, ruft der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm, jedermann gibt zuerst den guten Wein und wenn sie trunken sind, den geringeren. Du aber hast den guten Wein bis jetzt zurückgehalten. Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat. Es geschah in Kana in Galiläa und er offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Herr, segne dein Wort an uns allen. Amen. Der Evangelist Johannes ist für mich einer der bedeutendsten Erzähler, die ich kenne. Weshalb? Weil er es quer durch sein Evangelium hindurch schafft, auf 2 Ebenen zu erzählen. Zunächst die erste Ebene, die schlichte Erzählebene. Bei unserer Geschichte verbunden mit der Botschaft, so ein Elend. Wie kann das nur passieren? Bei einer Hochzeit ausgerechnet kein Wein mehr. Was war das für eine Planung? Völlige Fehlkalkulation. Und jetzt der arme Bräutigam und die arme Braut, sowas von Oberaffen peinlich. Aber was für ein Gott, was für ein Sohn Gottes, Jesus Christus, der sich nicht zu schade ist, sich sogar um die Banalität, also um den Wein bei einer Hochzeit zu kümmern, also um wirklich unsere irdischen Bedürfnisse und Sehnsüchte, dass die Geschichte nochmal gut ausgeht. Was für ein Gott, der um unsere irdischen Bedürfnisse weiß und sich darum kümmert. Erzählebene mit klarer Botschaft, die wunderbar ist und beeindruckend und die wir so hören dürfen und hören müssen. Aber jetzt kommt Johannes Meisterstück, dass er hier wie im gesamten Evangelium, und das ist für ihn typisch, eine zweite Ebene darunter legt, mit der er eine weitere Botschaft transportiert, bei der wir nochmal ins Staunen kommen. Johannes kommentiert am Ende, dass es das erste Zeichen war, das Jesus getan hat, nachdem er in diese Welt gekommen ist und mit dem er seine Herrlichkeit offenbart, sagt Johannes, und dass seine Jünger daraufhin an ihn glauben. Man könnte sagen, dieses erste Zeichen, das ist wie bei einem Regierungschef, der neu gewählt wird und sein Amt antritt, der Antrittsbesuch. So wie ein Regierungschef nach einer Wahl sich vorstellt und auch sein Programm vorstellt, So macht es Jesus hier auch und Johannes stellt ihn auch so dar mit dieser Erzählung am Beginn des Evangeliums. Dass diese Erzählung zu einer Vorstellung von Jesus wird und gleichzeitig wir darin seine Vorstellung sehen, was er mit uns als Gemeinde vorhat. Also stellen wir nach vorne, nicht den Autositz, sondern das, was in dieser Erzählung nach vorne gehört, vielleicht aber auf den ersten Blick noch etwas verborgen ist. Schauen wir uns zuerst die Gäste an. Vorgestellt werden uns hier von Johannes, Jesus, seine Jünger und als weiteren Gast, den er als erstes sogar nennt, die Mutter von Jesus, Maria. Aber was passiert denn jetzt? Ich meine, normalerweise, wenn wir auf einer Hochzeit sind, was macht man dort als Gast? Man unterhält sich mit denen, die dort auch als Gast sind. Mit denen, die neben einem sitzen. Man geht auf die zu, die man vielleicht noch nicht kennt. Und kommt ins Gespräch miteinander. Was passiert hier? Jesus. Okay, er tut dieses übernatürliche Wunder. Aber was soll denn das? Wenn Jesus hier etwas tut, was kein normaler Gast tut, ich weiß nicht, ich vermute mal und hoffe mal, dass ihr noch nicht auf einer Hochzeit, wo ihr als Gast eingeladen wart, euch um das Buffet oder um die Tellerwäscher oder sonst was kümmern musstet oder auch nicht um den Wein. Verwundert reibt man sich die Augen hier. Warum kümmert sich Jesus als Gast um den Wein? Wessen Rolle wäre es denn gewesen, sich um den Wein zu kümmern? Ja, die des Bräutigams, dass er eben rechtzeitig vorsorgt, dass genügend Wein da ist. Was macht Jesus also, wenn er sich um den Wein kümmert? Er übernimmt die Rolle des Bräutigams. Die Botschaft von Jesus und des Evangelisten Johannes, indem er das so erzählt, Jesus wird ein Gast auf dieser Erde, um dann aus der Rolle des Gastes herauszutreten und die Rolle des Bräutigams zu übernehmen, damit aus Gästen die Braut wird. Mein erstes: Aus Gästen sollen Braut und Bräutigam werden. Wenn wir im Neuen Testament von einer Hochzeit lesen, sicher hier die bekannteste Erzählung, aber es gibt darüber hinaus noch weitere Hochzeitssätze und Anspielungen, ist immer die Einladung, unseren Fokus auf jene endzeitliche Hochzeit zu lenken, mit der Jesus einmal seine Ewigkeit beginnt. Er der Bräutigam und wir die Braut. Und so auch hier. Du bist berufen, vom Gast auf dieser Erde zur Braut von Jesus Christus zu werden. Das ist Jesus' Selbstvorstellung zu Beginn seines Wirkens und seine Vorstellung für dich. Die Erzählung von der Hochzeit zu Kana ist ein Liebesbrief. Gottes Liebesbrief an dich. Ewig will Jesus mit dir zusammenleben. Er ist der Bräutigam und du die Braut. Was für eine Würde für uns als Gemeinde, miteinander Braut Jesu Christi zu sein, jetzt unter dem Versprechen, unter der Verlobung, dass er wiederkommt und dann einmal bei ihm in seiner Seite. Stellen wir weiter vor, was nach vorne gehört und was so leicht unter ferner Liefen übersehen wird. Wie beginnt denn die Erzählung? Am dritten Tag war eine Hochzeit in Kana in Galiläa und die Mutter Jesu war da. Bitte, was ist denn das? Der erste Satz in einer Geschichte, quasi die Überschrift. Weshalb ist es Johannes so wichtig, in diesem ersten Satz uns wissen zu lassen, dass diese Hochzeit am dritten Tag sich ereignet hat? Bitte, was ist der dritte Tag? In welchem Verhältnis? Was ist der Tag Null oder was auch immer? Und wen interessiert es denn bitte, dass die Mutter von Jesus dabei war? Ich meine, bei Hochzeiten ist es interessant, wer da in der großen Limousine vorfährt und wer da die Ehrengäste sind und so weiter. Was soll das? Johannes macht nichts zufällig bei dem, was er tut. Bei ihm hat wirklich alles eine Bedeutung. Immer diese zwei Ebenen oder vielleicht auch noch mehr. Um diese Mehrschichtigkeit zu entdecken, hilft es gerade bei Johannes, wie sonst auch beim Bibellesen, Flächen zu lesen. Also dass wir morgens ein paar Verse als startenden Tag, aber abends Flächen lesen zum Tagesausklang. Und bei Johannes entdecken wir dann, wie er ganz konkret mit einzelnen Stilmitteln arbeitet. Oder mit Wiederholungen vor allen Dingen. Konkret, wenn wir in unsere Erzählung schauen, wo taucht denn Maria bei Johannes im Evangelium überall auf? Da sind wir bei der Hochzeit zu Kana und wo noch? Unterm Kreuz. Maria taucht im Johannesevangelium zweimal auf, bei der Hochzeit zu Kana und unterm Kreuz. Sollte hier eine Beziehung bestehen? Die Beziehung könnte verstärkt werden, wenn wir feststellen, dass die Hochzeit am dritten Tag stattgefunden hat. Der dritte Tag ist in der Bibel der Tag der Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Ein zweiter Hinweis in diese Richtung, vielleicht. Der dritte Hinweis kommt kurz danach, wenn Jesus nicht nur auf die Mutter von Jesus, wenn Johannes nicht nur auf die Mutter von Jesus verweist, sondern sie zitiert, dass die Diener tun sollen, was er sagt, und sie zu Jesus dann sagt, sie haben keinen Wein mehr. Was macht Jesus dann zu ihr? Ihr gegenüber, er fährt sie an und sagt zu ihr, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Was für ein Satz. Was will Jesus bitte damit sagen, meine Stunde ist noch nicht gekommen? Und vor allem, weil er dann doch anpackt und die Dinge regelt. Im Johannesevangelium immer, wenn von der Stunde die Rede ist, und von der ist ganz oft die Rede, diese Formulierung kommt ganz oft bei Johannes, die Stunde ist immer das Kreuz gemeint. Deutlicher geht's nicht. Wir müssen als Leser, die das gesamte Johannesevangelium vor uns haben, diese Begebenheit der Hochzeit zu Kana im Licht des Kreuzes lesen. Wenn wir Jesus hier richtig verstehen wollen und das, was er mit seiner Gemeinde vorhat, braucht es den Blick vom Kreuz, damit aus Gästen Braut und Bräutigam werden, bezahlt Jesus den Brautpreis. Mein zweiter Punkt, der Brautpreis ist bezahlt. Damit aus Gästen Braut und Bräutigam werden, bezahlt Jesus den Brautpreis. Ohne einen Brautpreis hätte es im alten Israel keine Hochzeit gegeben und im Reich Gottes gibt es die auch nicht. Es braucht das Lösegeld, den Freikauf, dass wir bei Jesus einmal sein dürfen. Den Freikauf von all dem, was diese Welt prägt und zerstört. Und am Kreuz hat Jesus diesen Brautpreis bezahlt. Und bei seiner Auferstehung, wenn er all das Elend dieser Welt auf sich nimmt, das wir nicht tragen können, damit die Hochzeit möglich wird. So wie wir es vorhin in der Schriftlesung gehört haben, Offenbarung 19. Die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Braut hat sich bereitet. Und es wurde ihr gegeben, sich anzutun mit schönem, reinem Leinen. Das Leinen aber ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Dafür übernimmt Jesus die Rolle des Bräutigams, indem er für den Wein sorgt in Kana und am Kreuz, indem er sein Blut vergießt, das wir im Abendmahl genießen dürfen. Den Wein des Heils. Am Kreuz, unter dem seine Mutter widersteht, und bei der Auferstehung am dritten Tag. Die Hochzeit zu Kana, eine prophetische Geschichte auf das, was Jesus dir schenken möchte. Ein drittes. Es gibt Dinge, die zu Ende gehen. Jesus aber und seine Jünger waren auch zur Hochzeit geladen. Und als der Wein ausging, spricht die Mutter von Jesu zu ihm, sie haben keinen Wein mehr. Oh no, bitte, was ist denn das? Keinen Wein mehr. Und sie können die Flaschen, Fässer und Emporen drehen und wenden, wie sie wollen, da kommt nichts mehr raus. Schluss, aus die Maus, aus, vorbei. Und das ist bis heute so. Und ich glaube, jeder von uns kann ein Lied davon singen, dass Dinge zu Ende gehen. Eine Arbeitsstelle, und da kann es genauso peinlich sein wie beim Bräutigam hier, wenn der Wein ausgeht. Oder eine Beziehung, die zu Ende geht. Oder die Gesundheit, die nachlässt. In dieser Welt gehen Dinge zu Ende. Aber das ist nicht das Problem, dass Dinge hier zu Ende gehen. Die Frage ist, wie wir damit umgehen und ob wir glauben, dass Jesus den besseren Wein, den besseren Weg vorbereitet hat. Kommen wir zu einer weiteren Vorstellung und stellen als nächstes den Speisemeister nach vorne. Schöpft nun, sagt Jesus zu den Dienern, und bringt's dem Speisemeister. Und sie brachten es. Als aber der Speisemeister das Wasser gekostet hatte, das Wein geworden war, ruft der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm: Jeder Mensch setzt zuerst den guten Wein vor. Und wenn sie betrunken sind, dann den geringeren. Du hast den guten Wein bis jetzt aufbewahrt. Was macht der Speisemeister? Er verteilt, was er hat. Und wenn er nichts mehr hat, dann hat er ein Problem. Und hier sehe ich auch eine Parallele für uns als Kirche. Als Gemeinde Jesu Christi sind wir Braut. Aber ich sag's mal so: Viertens, als Organisation Kirche sind wir auch Speisemeister. Schauen wir uns an, was der Job des Speisemeisters ist. Und das nicht nur als große Organisation, sondern jeder von uns in seinem Bereich. Kindergarten, in den Gruppen, im Besuchsdienst. Dort, wo wir als Kirche in dieser Welt leben, sind wir Speisemeister. Was ist der Job des Speisemeisters? Sein Job ist es nicht, dass der Wein oder für die Qualität des Weines zu sorgen. Das ist auch im Reich Gottes nicht der Fall. Wenn Jesus von sich sagt, dass er der wahre Weinstock ist. Der Job des Speisemeisters und damit der Job unserer Kirche ist es, wie der Speisemeister zunächst ganz schlicht darüber zu erschrecken, was zu Ende geht. Und dann verwundert selbst zu kosten, was der wahre Bräutigam Jesus Christus ausschenkt. Und was es in dieser Welt nicht gibt. Kosten. Zuerst kosten. Das ist der Job des Speisemeisters. Und dann zu unterscheiden, das Dritte, was ist schlecht und was ist gut, und zu schauen, was braucht die Gemeinde? Was brauchen die Menschen am Ort? Und den billigen Fusel gleich in den Gulli zu hauen und den echten Wein rauszuholen. Staunend, das Vierte, das Beste auszuteilen. Den Wein des Heils. Oder, wie man es auch formulieren könnte und was in dieser Begebenheit auch gerne übersehen wird, das Fünfte, verteilt nicht Wasser des Gesetzes, sondern den Wein des Heils. Es standen aber dort 6 steinerne Wasserkrüge für die Reinigung nach jüdischer Sitte. Und in jeden gingen 2 oder 3 Maße. Das war bislang Israels Heilsweg. Selbstreinigung. Ich muss das Gesetz erfüllen, dass ich vor Gott irgendwie bestehen kann. Und was macht Jesus? Jesus lässt diese Krüge mit Wasser füllen. Und er erfüllt damit das Gesetz. Er tut dem Gesetz Genüge. Er ist gehorsam gegenüber Gottes Gebot. Also Jesus setzt nicht den Gehorsam gegenüber den Geboten außer Kraft. Im Gegenteil, er erfüllt das Gesetz. Um aber was zu tun? Das Wasser, das zur Selbstreinigung bestimmt war, in Wein zu verwandeln, womit er ein für alle Mal den jüdischen Heilsweg des Gesetzes ersetzt durch das Evangelium des neuen Bundes in seinem Blut. Jesus lässt die Wasserkrüge zur Reinigung mit Wasser füllen und tut damit dem Gesetz Genüge, dass wir das nicht mehr müssen, weil wir es nicht könnten. Und er ersetzt dann dieses Wasser und schenkt den besten Wein aus. Der Wein in der Bibel auch schon beim Auszug aus Ägypten, beim Passamal, der Wein, das Getränk des endzeitlichen Heils, oder dort der Wein, das Getränk zur Vorfreude auf das gelobte Land. Ein Vorgeschmack für die Ewigkeit. Für den, der sich von Jesus einschenken lässt. Bleibt also die Frage, was teilen wir unseren Mitmenschen aus? Wieder dort, wo jeder von uns unterwegs ist. Wenn wir es ernst meinen, dass wir leben, allein aus Gnade, allein durch Jesus Christus und allein durch den Glauben an ihn, von diesem völlig unverdienten Geschenk des Weins des endzeitlichen Heils, wie könnten wir dann noch Wasser des Gesetzes verteilen? Was drehen wir den Menschen auch in unserem Ort an? Als Speisemeister ist es unser Job, ihnen reinen Wein einzuschenken. Und dazu gehört dann auch, mit dieser Mehrdeutigkeit, die bei reinem Wein auch drin steckt, vielleicht auch das zu formulieren, was unbequem ist. Zum Beispiel, dass diese Welt vergeht. Und in Corona-Zeiten ist das offensichtlicher als sonst. Und ich glaube, dass hier auch eine Ansprechbarkeit da ist in dieser Welt. Zu sagen, ja, wir leben in einer Welt, die vergeht. Und auch zu sagen, ja, Jesus Christus ist dafür gekommen, dass du und ich, dass wir nicht verloren gehen müssen. Die Welt geht verloren. Aber das muss nicht sein, weil Jesus Christus uns erlösen will. In unserer Welt und leider gelegentlich auch in der Kirche gibt es genügend billigen Fusel. Und jeder von uns, einschließlich auch mir, ist versucht, billigen Fusel auszuschenken. Süße Worte, aber zum Beispiel keine heilsgeschichtliche Perspektive, zu der eben auch gehört, dass Dinge in dieser Welt zu Ende gehen und dass diese Welt einmal zu Ende geht. Aber dass Jesus gekommen ist, Ewigkeit zu schenken. Das nicht zu sagen, dass Menschen ohne Jesus verloren gehen, das ist nicht lieblos, oder das wäre lieblos, so muss ich sagen. Das nicht zu sagen wäre lieblos. Es wäre lieblos, es zu verschweigen. Von unserer Verlorenheit zu sprechen, ist auch nicht gesetzlich. Gesetzlich wäre es zu sagen, schaut, wie er selber aus dem Schlamassel kommt. Gibt es bei uns Wasser des Gesetzes, verwässerten Fusel oder Wein des Heils? Vielleicht ist der Lockdown jetzt auch eine Chance, nochmal zu prüfen und zu schauen, wo sind wir wie oder wie sind wir unterwegs? Erwarten wir von den Leuten, dass sie zu uns kommen, in unsere Formen sich hineinpressen lassen? Oder sind wir bereit, von uns aus hinauszugehen und die Menschen dort abzuholen, wo sie sind, mit dem, was sie beschäftigt und prägt, so wie es Jesus gemacht hat, der eben auch nicht gewartet hat, bis wir zu ihm kommen, sondern zu uns gekommen ist, mit dem Besten, was es gibt. Welche Geschichten erzählen wir in der Jugendarbeit, Kindergarten, Besuchsdienst? Welche Zielgruppen haben wir im Blick und wen haben wir vielleicht noch nicht im Blick? Aber ganz persönlich auch, spüren die Menschen uns ab, dass wir geschmeckt haben, das Beste, den größten Hammer, den es gibt, Jesus Christus. Oder ist unser Christsein ein Christsein der Marke Kleinglauben und saurer Essig? Speisemeister sollen wir sein. Nicht mit Wasser des Gesetzes, sondern mit dem Wein des Heils, der Jesus groß macht. Und bei alledem, das sechste und letzte, das Ziel vor Augen. Wie hat unsere Erzählung begonnen? Am dritten Tag. Und wir haben darin den Hinweis auf Jesu Auferstehung entdeckt. Allerdings, diese Zeitangabe am dritten Tag, sie ist tatsächlich eine Folgeangabe. Das ganze Kapitel 1 im Johannesevangelium hat ebenfalls schon Zeitangaben. Und wenn wir alle diese Zeitangaben hinzunehmen, dann ist die Hochzeit zu Kana ereignet sich dann nicht mehr nur am dritten Tag, sondern dann sind wir am siebten Tag. Der siebte Tag in der Bibel, der Tag, an dem Gott ruhte und Jesus Hochzeit feiert. Damit wir, wie es der Hebräerbrief sagt, zu dieser Ruhe kommen, einmal in seiner Ewigkeit. Und du bist eingeladen zu dieser Hochzeit. Vielleicht feierst du heute als Gast mit. Vielleicht auch als Gast hier in Waldorf-Häslach im Livestream, wo auch immer du mitfeierst. Schön, dass du dabei bist. Herzlich willkommen. Es ist kostbar, so miteinander zu feiern. Aber stell dir vor, du wärst nicht nur Gast, sondern zusammen mit der weltweiten Gemeinde Jesu seine Braut. Und so ist es. Du bist nicht nur Gast. Du bist eingeladen, neben Jesus Platz zu nehmen. Heute nimmt er neben dir Platz. Und wenn er wiederkommt, wünscht er sich nichts mehr, als dass du neben ihm sitzt. In seiner Ewigkeit. Mit seiner Gemeinde, die er liebt und die er durchträgt, auch wenn Dinge zu Ende gehen. Weil er den neuen Himmel jetzt schon vorbereitet und wiederkommen wird. Und dann wird Hochzeit gefeiert. Lasst uns beten und mit diesem Herrn reden. Danke, Jesus, dass du uns so sehr liebst. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist und von den Toten auferstanden, dass die Not dieser Welt nicht das letzte Wort hat, sondern du, Jesus. Jesus, dir will ich gehören. Dir will ich vertrauen. Danke, dass ich einmal bei dir sein darf, in deiner Ewigkeit, für immer an deiner Seite. Du, mein Ursprung und mein Ziel.